Ne? Aua.
Wurde da gerade so jemand mit einer Brötchentüte abgeworfen?
Er hat mich beworfen mit einem Gegenstand.
Hä? Oha. Hey, da seid ihr zwei Wochen jetzt wieder zusammen und es geht hier schon drunter und drüber. Ich habe doch gesagt, ihr sollt euch nicht streiten.
Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Das ist, weil er in der letzten Zeit so viel fremdgefahren ist. Das ist es eben. Er ist fremdgefahren.
Wir müssen lernen, uns zu streiten. Mhm. Auch mit Papierbällchen. Ja. Wir müssen lernen,
verteidigungsfähig zu werden.
Wieder uns zu streiten.
Auch kriegstüchtig.
Ja, ist ganz wichtig in dieser Gesellschaft. Nicht alles, was Polarisierung ist, ist schlecht.
Blubberisierung, da sind Sie doch ganz groß drin. Was machen wir jetzt heute?
Blümchen? Ich kann Ihnen zum Beispiel gleich, wenn wir ernst machen, nach dem Intro, sagen, wo Polarisierung gut ist und sogar der AfD schaden wird. Wow, Cliffhanger.
Da bin ich gespannt.
Intro.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
Lieber Kollege Augstein, ich begrüße Sie auf das Herzlichste zu dieser Folge unseres Podcasts. Das ist natürlich die Folge, die natürlich im Zeichen der großen Sozialstaatsdebatte steht. Nach dem Ende der Sommerpause, hinein in den Herbst der Reform, der Entscheidungen, der Grausamkeiten, der Einschnitte und wie man halt sowas framen kann. Und Polarisierung, wie ich eben vorhin erwähnte kurz, Polarisierung stellt sich dieses Mal, Achtung, in der Mitte her. Und zwar so, wie wir es gewohnt sind, ganz altbacken, links und rechts, oben, unten, reich, arm. Das heißt, die Mitte kann endlich mal in einer Regierung, die, wie soll man sagen, Polarität dieses Themas voll darstellen und braucht die AfD gar nicht. Und darum schweigt die AfD auch. Die AfD ist still in dieser Debatte.
Machen Sie jetzt eine Pause, weil ich auch was sagen darf? Ich dachte, das ist der Podcast Blome und Blome. Blome, ich heiße Sie auch ganz sehr herzlich willkommen zu unserem Podcast. Sie haben so lange geredet, dass ich Ihnen gar nicht mehr richtig folgen konnte. Da kann man mal merken, wie lange Ferien das Denkvermögen beeinträchtigen.
Ich glaube, ich finde, der Rosé in den langen Ferien.
Ja, den Witz hatten wir letzte Woche schon. Der nutzt sich ab. Also, übrigens, ich trinke viel, viel weniger Alkohol als früher. Darüber können wir auch mal reden, dass viele Menschen, die ich kenne, mit fortschreitendem Alter auf Alkohol zunehmend verzichten. Einfach so, ist interessant. Riesenproblem übrigens für die deutsche Weinindustrie, habe ich gelesen, weil die Boomer mich jetzt alle, Sie merken, ich komme ab vom Thema.
Ein bisschen.
Aber es interessiert mich wirklich sehr. Die deutsche Weinindustrie, an der nehme ich großen Anteil.
Umsatzanteil.
Lieber Kollege Blome, ich glaube nicht, dass Sie recht haben. Ich glaube, dass die Fronten zwischen links und rechts hier gar nicht so klar verteilt sind. Denn es ist ja die Unionspartei CSU, die mit der Mütterrente ein, in Anführungsstrichen, sozialpolitisches Thema durchgedrückt hat, was sehr, sehr viel Geld kostet, meiner Meinung nach total sinnlos ist und wahrscheinlich nicht mal der SPD eingefallen war. Und die CSU ist ja in dem Sinne keine linke Partei. Oder in dem Fall doch, vielleicht doch, wer weiß.
Da reimt sich ihr Parteiname eben auf das S, sozial. Also in diesem Fall übernimmt die CSU eine linke Position.
Ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Ja, auf den Sommer der Depression, O-Ton Markus Söder, auch sehr, sehr hilfreich. Vielen Dank. Grüße gehen raus nach München für diesen hilfreichen Beitrag, auch zum interkoalitionären Frieden. Also auf den Sommer der Depression wird jetzt also folgen der Herbst der Reformen. Und dann, das wäre jetzt meine Prognose, kommt der Winter dieser Regierung. Wow. Ich glaube, es sieht nicht gut aus.
Augstein, lassen Sie uns eine Sekunde noch beim Sozialstaat bleiben und diesem, wie soll man sagen, sehr unterschiedlichen Ansätzen, die SPD und in Teilen auch die CSU, wünschen sich das Problem der Defizite in den sozialen Sicherungssystemen mit Hilfe von mehr Einnahmen zu lösen. Und woher die dann kommen, ist dann der nächste Streitpunkt bei den Reichen, bei den nicht ganz so Reichen, von mehr Beitragszahlern, whatever. Mehr Einnahmen. Die andere Seite, die CDU, glaube ich, ist drauf und dran, den richtigen Pfad zu gehen, nämlich zu sagen, nein, weniger Ausgaben. Und weniger Ausgaben bedeutet beim Bürgergeld nicht unbedingt 10 Euro runter pro Monat, das würde auch schon was bringen, aber bei weitem nicht das, was man braucht oder sich erhofft, sondern weniger Bezieher, weil weniger Ansprüche. Also man reduziert, beschränkt, vermindert die Ansprüche, damit die Bezieher. Und parallel versucht man, möglichst viele von den Beziehern auch noch in Arbeit zu bringen. Ich glaube, das ist die Unterscheidung und das ist eine ganz klare Wahl zwischen Hü oder Hot. Das gefällt mir gut.
Also Blume, ich nehme erstmal zur Kenntnis, dass der Bundeskanzler diesen Herbst der Reform damit einleitet, dass er seinem Koalitionspartner ordentlich vors Knie tritt und sagt, wir können uns das alles so nicht mehr leisten. Wenn man mit einer Partei, die sozialdemokratisch heißt, in der Koalition ist und das schon mal sagt zum Anfang der Verhandlungen, weiß ich nicht genau, warum man das tut. Ich verstehe die Taktik, die vielleicht dahinter liegen kann, dass man erstmal seine Extrempositionen klar macht, auch seinen rechten Rand in der CDU irgendwie befrieden will und deshalb sagt, wir können uns das alles nicht leisten und jetzt kommen wir hier praktisch mit der Kettensäge und müssen das alles umschneiden. So. Vielleicht ist das so eine Taktik. Ob das eine kluge Strategie ist, weiß ich nicht, denn am Schluss muss man einerseits den eigenen Leuten dann auch was liefern. Man setzt sich also mal wieder unter Zugzwang, wie Merz das ja oft macht, prescht verbal nach vorne. Hin und her wird es dann irgendwie ein bisschen dürftig. Und das andere Problem ist, dass man die Gegenseite, die SPD in dem Fall, Gegenseite sage ich schon, ja, die wollen das ja eigentlich zusammen machen, schon rede ich von Gegenseite, dazu drängt auch Extrempositionen zu beziehen, was ja Frau Baas auch sofort gemacht hat, indem sie gesagt hat, Bullshit. Was dann wiederum dazu führt, dass die FAZ als, ich möchte sagen, wahres Regierungssprecherblatt der CDU schreibt, so kann man in der Koalition nicht miteinander umgehen. Da kann man mal sehen, wo die SPD gelandet ist. So geht es ja gar nicht. Worauf ich hinaus will, ist, wir haben jetzt gerade mal den 4. September und die bringen sich schon alle so in Stellung wie so mittelalterliche Heere mit ihren Piken. Und die sind jetzt alle schon so im 45-Grad-Winkel so aufgerichtet. Und man denkt, wow, als normaler deutscher Wähler denkt man, das ist ja toll. So wollt ihr die doch echt ernsten Probleme dieses Landes gemeinsam lösen, indem ihr euch so gegeneinander positioniert. Und deshalb, nicht weil ich irgendwie so ein halb leerer Glas-Doomster bin, wie sie immer sagen, sondern einfach nur, weil ich beobachte, was passiert, denke ich, die Aussichten für diese Regierung sind nicht gut. Und das ist echt schlecht für uns alle.
Auch schon, ich glaube, sie lassen sich zu sehr, wenn man so will, von der Verpackung irritieren, die in der Tat keine clevere ist. Also dem eigenen Lager der eigenen Regierung eine Sommerdepression zu attestieren, also eine krankhafte Störung, ist jetzt nicht besonders smart gewesen. Und auch nicht nett von Markus Söder. Sich da so zu behaken mit Maximalpositionen, der eine sagt, gar nicht mehr zu finanzieren, die andere sagt Bullshit, oder wer an den Sozialstaat geht, der gefährdet die Demokratie, ist auch so eine Maximalformulierung, die erstens nicht stimmt und zweitens auch niemals haltbar sein wird, weil es muss ja was passieren. Und da, finde ich, beginnt das Glas sich halb zu füllen, meiner Wahrnehmung. Denn anders als früher, anders als meinetwegen zu Ampelzeiten, ist der Befund inzwischen ein gemeinsamer. Und der lautet, so geht das jetzt irgendwie nicht weiter. Die Defizite in den sozialen Sicherungssystemen von Gesundheit bis Arbeitslosigkeit sind zu groß, als dass man sie als konjunkturelles, leicht zu überwindendes Phänomen betrachten könnte, sondern man muss da einmal jetzt strukturell, neuerlich mal wieder, 20 Jahre ist es her, ran. Und das bestreiten weder SPD noch CDU/CSU. Das heißt, gemeinsam, zumindest die SPD hat jetzt nachgezogen, sind die einen Schritt weiter. Sie haben nicht mehr das Problem, dass sie sich über den Befund streiten und die Notwendigkeit. Es geht jetzt nur noch über die Frage des Wie. Schwierig genug. Aber immerhin, die erste Hürde, das Ob, hat man gemeinsam bereits überwunden.
Na ja, gut, Entschuldigung, kein Wunder. Die wissen jetzt schon, dass ihnen im Jahr 2027 30 Milliarden Euro fehlen.
Aber jetzt gehen Sie doch mal auf meinen Punkt
ein. Ja, das ist doch der Punkt.
Jetzt gehen Sie doch mal auf
meinen Punkt ein. Man weiß jetzt schon, dass man keine Kohle haben wird. Deshalb bleibt gar nichts anderes übrig, als zu sagen, wir müssen hier Reformen machen. Und übrigens, Ich schenke Ihnen das. Beide Seiten sagen Reform, aber das ist ehrlich gesagt für mich noch kein besonders ermutigendes Zeichen, wenn dann von der CDU-Seite kommt, die Reformen müssen bei den Ärmsten der Armen angesetzt werden und von der SPD, sie müssen bei den Reichsten der Reichen angesetzt werden. Und dann am Schluss, was einigt man sich darauf, es halt der Mehrheit der Mitte zuzumuten, so wie immer. Ich glaube, das Problem ist folgendes. Ich glaube, Es werden jetzt ja wieder viele Vergleiche mit den Schröder-Reformen gemacht. Große Renaissance von Gerhard Schröder, ja, der Mann, dem viele nicht mehr die Hand gegeben hätten, wo sie die Straßenseite gewechselt hätten, weil er angeblich ein Putin-Knecht sein soll. große Renaissance von Gerhard Schröder, dem man sagt, irgendwie er war der letzte große Reformator in Deutschland. Ich meine, das ist ja auch sehr komisisch. 16 Jahre Merkel und Schröder ist der letzte große Reformator.
Ja, aber Sie vergessen was.
Nein,
Sie vergessen die Situation zum Beispiel war damals die Rente mit 67. Das ist die zweitgrößte Sozialstaatsreform der letzten 30 Jahre. Immerhin.
Okay.
Merkel und Müntefering. Eine große Koalition, deutlich größer als die jetzt große Koalition sich
schimpft,
aber immerhin.
Damals hat Schröder Steinmeier seine Agenda austüfteln lassen und aus irgendeinem Grund, den Sie mir vielleicht besser erklären können, ich verstehe es nicht so richtig, war man damals konziser in der Lage, sich mit der Problemanalyse und mit einer Problemfindung zu befassen. Es war sozusagen, wenn Sie so wollen, zentralistischer. Es war, wenn Sie so wollen, tatsächlich Führung, um mal das schlimme Wort zu benutzen. Heute unter Kanzler Merz haben wir eine Sozialstaatskommission, wir haben eine Arbeitsgemeinschaft zur Pflegereform, wir haben eine Rentenkommission und wir haben sozusagen in einer viel komplizierteren Ausgangs- und Gemengelage einen Problemlösungsansatz, den ich nicht für vielversprechend halte. Das ist ja das Kuriose daran. Also eigentlich kann man nur hoffen, dass Merz von Schröder noch ein bisschen was lernt.
Augstein, jetzt versuchen Sie sich doch mal zu erinnern, ich meine, das ist gar nicht böse. Das war doch damals auch eine Kommission unter der Führung des, glaube ich, damaligen Personalvorstandes von VW, Peter Hartz, der mit Gesetzesvorschlägen bzw. Konzepten kam, aus denen dann 4 Gesetze wurden. Hartz 1, 2, 3, 4. Und die ersten 3 waren also Schüsse daneben oder ins Blaue oder ins eigene Knie. Hartz 4. Also Sozialhilfe, Arbeitslosengeld und so weiter. Das hat funktioniert. Das heißt, auch da war ein großer Streuverlust zwischen Kommission und Gesetzgebung oder, soll man sagen, Versuch und Erfolg. Und genau so könnte es jetzt wieder sein, weil das Problem klarer fokussierbar ist. In diesem Fall, Sie haben ein Problem, zu viele Menschen, sagt auch die Deutsche Bundesbank, zu viele Menschen kriegen Hartz IV für den Zustand unserer Wirtschaft. Nach Jahren des Booms ist die Zahl der Hartz IV bzw. Bürgergeldempfänger immer weiter gewachsen. Das versteht keiner. Sie müssen an die Zahl der Empfänger ran.
Ja, aber das wird interessant. Ich bin gespannt, ob diese Regierung in diesem gesellschaftlichen Umfeld die Kraft hat, das zu tun. Ich habe gerade heute gelesen, 40% aller Transferleistungen inklusive Pensionen landen bei der einkommensstärksten Hälfte. Denn es gibt ja Transferleistungen in diesem Land, die überhaupt nichts zu tun haben sozusagen mit der Unterstützung von einkommensschwachen Leuten oder Leuten, die nicht klarkommen, sondern Transferleistungen, die im Prinzip ganz normal verdienende Menschen in Anspruch nehmen können. Das bedeutet also eine große Zahl von Leuten, wo man tatsächlich viel Geld sparen könnte. Ja, aber wenn Sie da zeigt sich dann das Interessante ist, wenn Sie die Leute fragen, seid ihr der Meinung, Deutschland muss reformiert werden? Ja! Seid ihr der Meinung, der Sozialstaat muss reformiert werden? Ja! Bist du auch damit einverstanden, dass man dir Geld wegnimmt? Nein! Da wird es dann schwierig, da wird es dann tricky. Und ich weiß nicht genau, ob in dieser, ich will mich darüber doch nicht lustig machen, denn es ist ja im Grunde tragisch. Ich habe das Gefühl, in unserem medialen Umfeld, mit diesem populistischen Druck von rechts, mit dieser innerlich ausgezehrten, zermürbten SPD, mit diesem Kanzler, der sehr weit weg ist von seiner eigenen Partei und seiner eigenen Koalitionsfraktion offenbar nicht richtig im Griff hat, das haben wir jetzt ja gesehen, bin ich sehr pessimistisch, ob sozusagen so dieser große Ruck, dieser große Wumms sozusagen gelingen kann.
Die Beschreibung der Reformfreude der Deutschen, wenn es insbesondere jener Reformfreude, die sich mit Reformen beschäftigt, die andere Leute betreffen werden und nicht sich selbst, die teile ich. Die Skepsis, die teile ich. Was ich nicht teile, ist die Prämisse, dass es einen riesengroßen Ruck braucht. Wer so kommuniziert, wird genauso scheitern, wie diese Regierung an ihrer eigenen Ankündigung gescheitert ist, bis zum Sommer die Stimmung im Land komplett gedreht zu haben. So ein Quatsch. Wie konnte man das nur ankündigen? Wie doof kann man sein im Erwartungsmanagement? Bei den Leuten, die ja genau merken, ob bis zum Sommer ihre Stimmung gedreht hat oder nicht. Und sie hat nicht gedreht. Und wenn sie gedreht hat, dann ins Negative. Also zurück. Braucht es einen großen Ruck? Müssen wir den jetzt beschreien und berufen? Das wäre genau der Fehler. Sie müssen an Schrauben ran, die wirklich etwas bewegen, die aber total kleinteilig wirken und kein großes Reformgebäude errichten. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Die Rente mit 63, über die man sich lange streiten kann, die vermutlich, sagt inzwischen auch die Erfinderin derselben, nämlich Andrea Nahles, die falschen Menschen begünstigt und die man begünstigen wollte, weil sie es echt schwer haben, die erreicht dieses Rente mit 63, das frühere Rausgehen können gar nicht. Aber da mal von mal abgesehen. Die kriegen sie, wenn sie 45 Versicherungsjahre beieinander haben. Gemeint war, wenn sie 45 Jahre lang gearbeitet haben. Das ist aber etwas anderes. Versicherungsjahre können auch sein, Jahre der langen Arbeitslosigkeit, der Kindererziehung, der Krankheit, der Pflege. Also wo sie nicht wirklich gearbeitet haben, zumindest nicht im Sinne von, ich stand auf dem Dach und war Dachdecker. Wenn sie das Wort bei den Bedingungen, die man erfüllen muss, um diese Rente zu bekommen, das Wort Versicherungsjahre durch Arbeitsjahre ersetzen, haben sie den Kreis der Anspruchsberechtigten deutlich verringert. Dann wird es einfach nicht mehr so teuer. Das Ding kostet 13 Milliarden Euro pro Jahr aus Steuergeld. An sowas müssen sie ran. Und dann haben sie den Sozialstaat getrimmt im Sinne von weniger brauchen ihn und weniger kriegen ihn.
Aber Blome, Sie haben eben zu mir gesagt, es braucht keinen Ruck. Und wer so anfängt zu diskutieren, der nimmt sich von vornherein selber jede Erfolgschance. Dann geben Sie ein Beispiel, ein konkretes, was ich ja gut finde und richtig finde. Aber ehrlich gesagt, das Thema ist super kompliziert und am Ende besteht es aus tausend solchen Details. Aber das Beispiel, was Sie geben, ist doch ein gutes. Hier müssten Sie ja dann Leuten dramatisch Ansprüche wegnehmen. Das ist ja ein Ruck. Was Sie gesagt haben, wenn man sozusagen Leute, die jetzt diese ganzen Ansprüche haben, weil sie bekommen haben, und das werden die schon auch wissen, das werden die eingeplant haben in ihre Berechnungen und so. Und plötzlich sagst du und machst aus, streichst dieses eine Wort und tauschst es aus und reduzierst sozusagen die Zahl, dann legst du dich ja mit den Leuten an. Und die Frage, die ich mir stelle, und ich will das jetzt nicht als Defätist sagen oder als Besserwisser oder Blödi vom Dienst, ich stelle mir diese Frage als Beobachter, als Kommentator, werden die Leute das mitmachen und es dann einsehen oder nicht? Und ich fürchte, so funktioniert es nicht. Denken Sie doch mal an Angela Merkels schwarze Null zurück. Wir wussten alle damals, jeder wusste, dass die Brücken kaputt gehen, dass die Deutsche Bahn kaputt geht, dass die Schulen zerfallen. Ich habe es geschrieben, es war völlig offen, es war ganz klar. Es hat die Leute aber nicht gekümmert, weder die Wähler noch die Regierung, weil sie an dem Mantra der schwarzen Null festgehalten hat. Man hat sozusagen die Kosten in die Zukunft verschoben. Wir zahlen heute die Kosten für dieses politische Versagen, weil die Bahn kaputt ist, weil wir die Brücken schließen müssen, weil wir irre viel Geld aufnehmen müssen für die Infrastruktur. Das ist ein super Beispiel, weil man wusste damals, dass das Kosten in die Zukunft verschiebt. Die Regierung hat sich einen schlanken Fuß gemacht und die Wähler haben es mitgemacht. Heute macht man doch genau das Gleiche. Heute werden Schulden aufgenommen für die Verteidigung, die sogenannte Verteidigung, und für die Infrastruktur, die vollkommen grotesk sind, wo sie heute wissen, die Zinsen und die Tilgungskosten davon werden in 10 Jahren so hoch sein, dass die Regierung dann überhaupt gar keinen politischen Spielraum mehr hat. Das heißt, die können dann gar nichts mehr entscheiden, sondern die sind dann nur noch sozusagen mit den Fixkosten beschäftigt. Das bedeutet, wir machen es jetzt wieder. Und worauf ich hinaus will, und das interessiert mich an solchen Themen, weil die Details, weiß ich nicht, aber das interessiert mich an dem Thema ist, das ist eigentlich ein Demokratieversagen, was wir beobachten, weil die Leute mit der Gegenwart nicht klarkommen. Eigentlich müsste man den Leuten sagen, ihr habt das Problem heute, also bezahlt es auch heute. Was wir aber stattdessen machen ist, wir haben es in der Vergangenheit gemacht, wir machen es jetzt, wir verschieben Kosten in die Zukunft. Und das ist ein scheiß Rezept. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass daran die Demokratie kaputt geht. Sie wird daran kaputt gehen.
Puh,
weil ja. Die AfD steht schon um die Ecke, steht schon bereit.
Ja, die AfD steht bei 39% in einer Umfrage für Sachsen-Anhalt. Da kann einem wirklich bange werden.
Ja, als Totengräber der Demokratie.
Ja. Aber warum auch immer, blicken Sie jetzt vorbei an dem Anlauf, der gerade unternommen wird. Nämlich nicht Ausgaben zu refinanzieren auf Kosten der Zukunft, sondern Ausgaben zu vermindern. Das war ja gerade mein ganzer Punkt. Und natürlich würden Sie jetzt nicht rückwirkend irgendjemandem etwas wegnehmen, also Zahl von deinem Bürgergeld nochmal 10% der letzten 5 Jahre zurück oder okay. Von deiner Rente mit 63. Nein. Es geht natürlich nur um die zukünftigen Fälle. Das sind aber pro Jahr mehrere hunderttausend Menschen, die diese Rente nehmen, um einmal bei dem konkreten Beispiel zu bleiben. Und wenn sie die Zahl dieser Fälle drastisch reduzieren, dann reduzieren sie eben auch die Kosten. Darauf wird es doch hinauslaufen. Und zweitens wird es darauf hinauslaufen müssen, mehr Leute aus dem Heer der Arbeitslosen in die immer noch weit über 1 Million offenen Stellen zu bringen. Und zwar mit Druck. Tut mir leid. Mit echtem Druck.
Mann, Blome, es werden gerade Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut. Das, was Sie da sagen, hätte vielleicht Sinn gemacht.
1,2 Millionen offene Stellen.
was Sie da sagen, hätte vielleicht Sinn gemacht vor 2-3 Jahren oder so, als es noch so war, dass man das Gefühl hatte, es werden überall Leute gesucht. Inzwischen werden Facharbeiterplätze abgebaut, weil die deutsche Automobilindustrie jetzt voll erwischt wird von der Strukturkrise.
Ich verstehe Sie nicht. Leben wir in 2 verschiedenen Ländern? Ja, die deutsche Automobilindustrie baut, ganz schönes Beispiel, von aktuell dieser Woche in Wolfsburg Ingenieursposten ab. Ingenieure, absoluter Adel. Tesla baut gerade in Berlin ein neues, wenn Sie so wollen, Ingenieurbüro auf, neben der Autofabrik. Und sucht 250 Ingenieure. So, und wenn Sie die nicht finden, und die werden diese Ingenieure nicht finden in Berlin, dann läuft auch hier was richtig falsch, wenn 60 Minuten mit der Bahn entfernt Ingenieure auf der Straße stehen, Arbeitslosengeld bekommen, demnächst dann vielleicht sogar Bürgergeld beziehen werden und hier werden welche gesucht. Wenn sie dann nicht sagen, so, es reicht jetzt, wenn ihr das nicht annehmt, dann kriegt ihr auch kein Bürgergeld. Warum vielleicht, denn auch? Wenn ihr den Job nicht braucht und das Gehalt von Tesla nicht braucht in Berlin, dann braucht ihr offenkundig diese Einkünfte nicht und weil ihr andere habt.
Aber
Bürgergeld wird es nicht mehr sein.
Aber Tesla, Bürgergeld finde ich gut. Bürgergeld hätte ich auch gerne. Ich hätte gerne Cheeseburgergeld und mit Bacon, bitte. Mann, Blume, ich dachte, Tesla verkauft auch gar keine Autos mehr. Ich habe manchmal das Gefühl, ich rede mit Ihnen und Sie sind so die 80er haben angerufen. Das ist irgendwie alles so.
Oh. Ja, vielleicht liegt die Lösung in den 80ern. Und wissen Sie was, 20 Jahre nach den 80ern, nämlich Anfang der Nullerjahre, Olaf Scholz, damals Generalsekretär der SPD, beim Verkaufen der Schröderschen Agenda, die Sie ja so sehr loben, gesagt hat, auch unbequeme Arbeit ist besser als keine Arbeit. Die Haltung braucht es jetzt wieder.
Aber tut mir leid. Was Schröder auch gesagt hat, es sind nicht immer die hübschesten Mädchen, die sich ausziehen. Da hat er gesagt, ich kann nichts dafür, es ist auch Gerhard Schröder. Auch das würde man heute so nicht mehr sagen. Kann ich mir bei Gerhard Merz, sag ich schon, soweit bin ich schon, gar nicht vorstellen. Wollen wir jetzt mal einen Themawechsel machen, Blumi? Was meinen Sie?
Können wir gerne machen, aber ich möchte noch das letzte Wort haben.
Klar.
Diese Regierung ist für einen Politikwechsel gewählt worden. Und selbst die SPD-Wähler wollen eine andere Sozialpolitik und einen anderen Sozialstaat und vor allen Dingen einen etwas kostengünstigeren, ausgabeärmeren. Und die SPD-Spitze, glaube ich, hat das auch begriffen. Sie muss jetzt halt nur noch ihrem komischen linken Funktionärskörper mal die Finger brechen, damit sie das auch durchsetzen können. Daran wird es hängen.
Okay, was ist denn das neue Thema? Das würde mich jetzt interessieren, Augstein.
Mich nicht.
Pech.
Ich bin so wie Friedrich Merz, der sich als Außenkanzler sieht, so sehe ich mich als Außen, weiß ich jetzt auch nicht was. Jedenfalls Außenseiter, Außenbeobachter.
Der sogenannte Außenjakob.
Außenauge. Pass auf,
wissen hör mir Sie, doch mal zu. Noch ein Griff in die Mottenkiste. Wissen Sie, wie Helmut Kohl bei einem EU-Gipfel Mitte der 90er Jahre zu seinem damaligen außenpolitischen Berater bitterlich sagte.
Ja, in Hölderlin war ich immer gut.
Nein, als er den Außenminister haben wollte, bitterlich holen wir mal den Außenklaus. Was war denn die Außenklaus? War Klaus Kinkel.
Außenklaus.
Holen wir mal den Außenklaus.
Gut, ich habe gegen Helmut Kohl gar nichts. Vor allem, je länger er weg ist, desto weniger habe ich gegen ihn. Mal sehen, ob mir das bei Angela Merkel auch so geht. Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit hat sich gerade getroffen.
Die
und danach hat in Peking.
Heißen die Shots?
Sotz heißt die. Sotz. Die Sotz. Hat sich gerade getroffen und da hat Chinas Staatschef Putin zu Gast gehabt und er hat Narendra Modi aus Indien zu Gast gehabt und er hat den Irren aus Nordkorea da gehabt und er hat die Kollegen aus dem Iran dabei gehabt, aber eben auch Leute aus Malaysia und Indonesien und so weiter. Worauf ich hinaus will ist, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung hat sich dort sozusagen repräsentativ zusammengefunden unter chinesischer Führung und die brauchen den Westen gar nicht mehr. Was sozusagen da passiert, Entschuldigung, das ist so groß und so wichtig und das wird unser aller Leben so beeinträchtigen. Was sozusagen technologisch gerade mit der künstlichen Intelligenz passiert, das passiert politisch in solchen Gipfeln gerade in China. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir reden hier noch so, als wären wir echt noch so in den Nullerjahren irgendwie, als hätten wir hier immer noch so diese alte Vergangenheit. It's over. Der Westen ist durch, Amerika ist durch. Naja.
Aber wobei, an einem Punkt haben Sie recht. Wenn ich Kim Il-jong, wo man nie genau weiß, ob er selbst ist, sein Sohn, sein Enkel oder sein Großvater, so zuschaue beim Bewegen und beim Reden, dann denke ich auch, wow, die KI ist schon ganz schön weit vorangekommen. Guck mal, der Mann ist KI gesteuert.
Sie können darüber nur Witze machen.
Nein.
Und das ist der ernste Kern dieser Geschichte, ist, dass unsere Politiker, unsere Kommentatoren, unsere Beobachter, so wie hier der Kollege Blome, diesen Prozess, der sich da gerade abspielt, von ferne so skeptisch beobachten, mit der Hochnäsigkeit des Westlers, naja, klar.
Mit der Langnäsigkeit. Mit der Langnäsigkeit.
Mit der Langnäsigkeit, sehen Sie, das ist das, was ich meine. Sie können sich über die Leute nur lustig machen.
Nein, kann ich nicht.
Die werden
aber ich,
Ihnen
kann,
den Arsch
ich bin nicht bereit.
Ich bin hier die Bärbel Bas dieses Podcasts. Ja? Die werden uns den Arsch aufreißen.
So, die Chinesen womöglich, wenn wir nicht langsam ein bisschen aufwachen. Die Inder auf eine andere Art und Weise, immerhin eine Demokratie, nämlich die größte der Welt, auch. Ich glaube nicht, dass Nordkorea uns Bärbel Bas macht. Ich glaube, Nordkorea ist ein Land, dessen Leute in der Regel gerne auch mal verhungern. So wie Russland ein Land ist, wo die männliche Bevölkerung sich gerne auch mal zu Tode trinkt. Das heißt nicht, dass ich den Aufstieg Chinas nicht sehr ernst nehme. Ich habe nur zum Beispiel beim Blick auf diese Militärparade, mit der China ja vorwiegend sich selbst gefeiert hat und das Ende des Zweiten Weltkrieges, vollkommen fair enough, sich zu umgeben mit Kim Il-jung an der einen Seite und Wladimir Putin oder seinen aufgespritzten Resten, ist doch für den chinesischen Staatschef weit unter seiner Würde eigentlich. Mit zwei so taumelnden Staaten, die in den letzten, also man muss sagen, 100 Jahren eigentlich nichts erfunden
haben,
was
Vasallen.
Für die Welt von Bedeutung gewesen sei. Also, aber das sind seine Vasallen, ja klar.
Er hat seine Vasallen, rechts und links hat er seine Vasallen.
Wenn Sie nur Fußlahme als Vasallen haben, was sagt denn das über Ihre Strahlkraft aus? Damit beschattet er sich doch eigentlich selber. Das verstehe ich jetzt nicht. Das macht China nicht stärker oder nicht schwächer, aber der Eindruck ist doch ein total seltsamer. Und ich nehme das sehr ernst. Und weil Sie sagten, der Westen ist am Ende. Das glaube ich nicht, wenn der Westen sich auf seine Art zu leben besinnt und auf seine Freiheiten, die ihm wichtig sind, auf seine Individualität, die den Vorrang hat vor der Macht der Masse, dann ist das ein Konzept, das ich immer noch für weit überzeugender finde als alle anderen Konzepte. Die Strahlkraft und, wie soll man sagen, der Outreach dieses Konzeptes, der hat nachgelassen in der Welt, ja. Aber damit ist ja das Konzept nicht fertig.
Das Interessante ist doch, dass das, was wir den Westen nennen, war ja immer eine Mischung aus einem kulturellen und einem militärisch-imperialistischen Projekt. Und in beiden Aspekten hat der Westen einfach entweder seine eigenen Versprechen nicht gehalten oder ist nicht mehr so attraktiv, wie er mal war. Wir reden immer von der Einhaltung des internationalen Rechts, aber die Amerikaner haben es im Irak mit Füßen getreten. Seinerzeit ist nichts passiert. Die Israelis treten es heute in Gaza mit Füßen. Passiert auch relativ wenig. Natürlich guckt der sogenannte globale Süden zu und sieht und merkt, okay, der Westen nimmt sich Rechte raus, die er uns sozusagen beschneidet. Das glauben wir alles nicht mehr. Und das ging so lange gut, solange China halt nicht da war und eine alternative Erzählung anbot und eine alternative Adresse anbot, eine alternative Telefonnummer anbot. Und jetzt sozusagen fliegen dem Westen seine eigenen Lebenslügen um die Ohren. Und die kulturelle Prägekraft ist eben auch nicht mehr so, wie sie mal war. Weil die Chinesen weltweit einfach sagen können, könnt ihr mal sehen, Amerika ist das Land des Chaos, wir sind das Land der Ordnung. Europa leidet sozusagen an Wachstumssklerose und kultureller also Warfare sozusagen im Inneren. Wir hier haben Stabilität. Wir haben eine riesige Filmindustrie, wir haben eine große Kulturproduktion, wir sind sozusagen technologisch auch digital ganz weit vorne. Wir brauchen den Westen auch als Inputgeber für Bilder, für Ideale, für Figuren, für Stars, für Identifikationsanknüpfungspunkte. Brauchen wir den Westen gar nicht mehr. Und ich glaube, in dem Moment, in dem das passiert ist, ist dieses Band gerissen. Und so ein Gipfel wie jetzt, wir reden jetzt ja nur über so symbolische Geschichten.
Ich glaube, Sie machen einen Denkfehler, Entschuldigung. Also in aller Ernsthaftigkeit. Sie sagen, die Chinesen brauchen dies und das nicht, zum Beispiel westliche kulturelle Vorbilder oder einfach nur westliche kulturelle Ideen, brauchen die gar nicht mehr. Die können das jetzt alles selber. Das stimmt jetzt nicht ganz. Die Führung glaubt und versucht, alle glaubt, dass die Leute, ihre Leute das nicht brauchen und versucht alles, das zu ersetzen. Aber sie machen noch etwas. Sie schotten ihr Land halt ab. Also die Menschen in China können ja nicht frei wählen zwischen westlichen Idealen und westlichen Vorbildern oder westlicher kultureller Prägnanz und dem chinesischen Modell, sondern sie müssen dem chinesischen Modell folgen, weil 9 alte Herren, denen der Kalk aus dem Ohr rieselt, das so im KP-Politbüro beschließen.
Da haben Sie recht, Blume, vollkommen richtig. Ich denk gerade daran, dass ich gerade gelesen habe, dass irgendwo in China einer so einen Beamer ferngesteuert hat, in so einem Hotel stand er und hat dann auf die gegenüberliegende Hauswand so Freiheitsparolen gemacht zum 3. September, diesem neuen Nationalfeiertag in China. Freiheitsparolen, wie man sie in China eben sonst nicht liest. Also, dass die Sklaverei beendet werden muss, dass die Leute die Freiheit haben müssen und so weiter. Riesending. Also für China vollkommen unüblich. Total wahnsinnige Geschichte. Also Sie haben recht mit dem, was Sie sagen. Ich glaube nur, so wie die Technologie sich entwickelt, so wie die individuelle Überwachbarkeit des Einzelnen in der Technik sich entwickelt, so wie sozusagen psychologische Massensteuerung heute funktioniert, brauchen die Leute das auch gar nicht mehr, wollen sie auch gar nicht.
Das unterstellen sie doch den Leuten. Die Leute haben nicht die Wahl und sie sagen, sie wollen nicht.
Was sie nicht kennen,
logischer Bruch in einem einzigen Satz.
Was sie nicht kennen, fehlt ihnen halt auch nicht. Das ist sozusagen genau der Punkt.
Was ihnen vorenthalten wird.
Ja.
Und deshalb kennen Sie es. Das ist schon
echt ein Unterschied. Es ist halt Diktatur nach unserem Begriff. Ich meine, worüber wir reden jetzt, glauben Sie, ich möchte jetzt nach China ziehen? Meiner Meinung nach ist das natürlich eine Diktatur. Es ist ja, aber Sie sind halt verdammt erfolgreich als Diktatur. Das ist ja das Problem. Wir dachten doch früher immer, Blume, als ich auf der Uni war, hat man immer gesagt, Kapitalismus zieht Demokratie nach, weil Kapitalismus funktioniert nur in der Demokratie und das ist das Tolle am Kapitalismus, er befördert auch die Demokratie. Da waren sich manche von meinen Kommilitonen und ich auch schon damals nicht so sicher, aber das wurde an der Uni gelehrt. Das würde heute kein Mensch mehr lernen, weil man heute sieht, dass es einfach nicht stimmt, dass Kapitalismus und Diktatur funktionieren super gut zusammen.
Ja, und trotzdem sind alle Demokratien kapitalistisch organisiert, das ist doch auch ein Hinweis. Und noch einmal, Sie haben es ja selber gerade eben gesagt, wo würde man denn jetzt mit unserer Erziehung, unseren Werten, um es mal ganz hoch zu hängen, unserer kulturellen Sozialisierung gerne leben? In China? In der Türkei? In Russland? Nee, in Nordkorea? Ich lache mich tot. Nein, der Westen, glaube ich, hat guten Grund, zu seinem Konzept zu stehen und darauf stolz zu sein. Und ich gebe Ihnen recht, die Strahlkraft dieses Konzeptes hat gelitten, nicht zuletzt, weil die Amerikaner gerade es selbst mit Füßen treten und weil die andere Seite, auf die das strahlen sollte, Mittel und Wege erfunden hat, sich von diesen Einflüssen so abzuschotten und ein anderes Erfolgsmodell zu suggerieren, dass die Attraktivität des westlichen Modells gelitten hat, ja. Wittel und Mege, das war jetzt nicht schlecht, oder?
Blume, Mann, wachen Sie doch mal auf. Wenn die nicht in einem internationalen Konkurrenzverhältnis sich befänden, dann könnte doch der chinesische Staatspräsident seinen Kumpel Trump auch einladen, der sozusagen auf der Autoritätsskala nur wenig darunter steht. Ich meine, er schickt die Nationalgarde in die großen amerikanischen Städte. Was anderes machen die Chinesen auch nicht. Und in Russland muss man das nicht mehr machen, weil die alle so versoffen in der Ecke hängen, dass sie nicht mehr irgendwie mit Waffengewalt eingekerkert werden müssen oder so. Aber das ist doch Wahnsinn, was in Amerika gerade passiert. Hören Sie doch auf. Das Traurige an der Geschichte, und deshalb wollte ich eigentlich drüber reden, ist doch, dass wir in Europa, wir sind irgendwie so klein und allein, ja, allein zu Hause, Europa allein zu Hause, weil wir können uns auf die Amerikaner nicht verlassen, die sind autoritär, die Chinesen sind viel mehr und viel größer und können auch die ganzen Sachen viel besser, die Russen haben viel mehr Waffen, die Inder sind so weit weg und wir wissen auch so wenig über Indien und so, aber was machen wir jetzt? Was ist mit den Franzosen? Da zerfällt alles gerade. Italien, ja. Verstehen Sie? An wen halten wir uns?
An Europa. Es ist die Stunde der Europäer. Der wahre Westen sind eben die Europäer, wenn es die Amerikaner nicht mehr sind. Unser Konzept funktioniert gut in Europa mit allen Risiken und Nebenwirkungen und muss sich jetzt überlebensfähig in dieser Welt der großen anderen Klötze machen, auch ohne die Amerikaner. Ja, die haben das Camp gewechselt. Ich glaube, sie sind noch nicht ganz im anderen Camp, aber zumindest sind sie nicht mehr Team Europa. Und daraus müsste man jetzt eigentlich die Konsequenzen ziehen. Und ja, ich glaube, die USA laufen auf einen Bürgerkrieg zu. Oder sie laufen auf einen Grenzkrieg zu mit Mexiko oder mit Kanada. Auf jeden Fall beides Dinge, die es dem Präsidenten erlauben werden, Wahlen zu verschieben oder ganz auszusetzen. Das ist meine Prognose. Die ist echt düster. So positiv und optimistisch ich für unser Land bin, so tiefst pessimistisch bin ich für die USA.
Da reden wir vielleicht nächste Woche drüber, ob der kalifornische Gouverneur Newsom mit seiner Strategie gegen Trump den Weg gefunden hat, diese rechtsrevolutionäre Bewegung, diese Magerbewegung auszuhebeln und zu stoppen. Finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, Blume. Sind Sie da dabei nächste Woche?
Ja, es wird eine Sezession geben. Kalifornien ist die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt. Ja,
deshalb
es wird eine Sezession geben.
Dann bis nächste Woche und tschüss.
Ich bin auch dabei.
Okay, Loreen, das ist schön. Bis dann, tschüss.
Zwischen uns, Loreen, gibt es keine Sezession.
Nee, natürlich nicht.
Also tschüss.
Tschüss.
Tschüss.